Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Romy Straßenburg, Journalistin und Autorin, frühere Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von Charlie Hebdo. Normalerweise in Paris zu Hause, jetzt hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Bonjour, freut mich sehr.
Morgen erscheint Ihr Buch, dessen Titel uns erstens sehr neugierig gemacht hat. Insofern schön, dass Sie da sind. Und zweitens ein bisschen traurig. Adieu, Liberté, wie mein Frankreich verschwand. Oh je.
Ja, also ganz verschwunden ist es nicht. Die Betonung liegt auf mein, also mein Frankreich. Frankreich gibt es natürlich noch, aber das Frankreich, was ich mir vorgestellt und erträumt habe, natürlich auch mit der Illusion einer Mitte-20-Jährigen, die nach Paris geht, das gibt es in der Tat nicht mehr. Denn unsere Unschuld oder unsere Gelassenheit ist natürlich ein bisschen abhanden gekommen, wenn wir uns die Ereignisse anschauen. Frankreich gehört, glaube ich, schon zu den Ländern Europas in den letzten Jahren, am deutlichsten geworden ist, was für Zerwürfnisse es in einer Gesellschaft geben kann.
Bis zum heutigen Tag. Wir haben in dieser Woche, glaube ich, mehrfach über Frankreich gesprochen. Die antisemitischen Vorfälle, die Gelbwesten-Protestbewegung, dergleichen mehr. Apropos Gelb, Sie haben was Gelbes mitgebracht, ne, zur Entspannung.
Das ist die Anti-Stress-Banane in der Tat. Die hat mir meine liebe Kollegin Coco von Charlie Hebdo mitgegeben auf dem Weg nach Berlin. Denn die Banane spielt im Buch in der Tat eine relativ große Rolle. Das geht nämlich um die Ossi-Party, die Party zur Wende, zum Mauerfall, die ich jedes Jahr in Paris abhalte mit meinen Freunden und um den Franzosen so ein bisschen zu zeigen, Leute, da ist was passiert. Wenn das nicht passiert wäre, wäre ich gar nicht da. Und da muss jeder eine Banane mitbringen und Haribo. Das sind die beiden Dinge, zu denen ich natürlich ein traumatisches Verhältnis habe, weil die wollte man haben.
Haribo. Sollen wir noch Haribo besorgen jetzt für den Verlauf der Sendung oder haben Sie es dabei?
Ich habe auch ein Tütchen, so ein kleines Tütchen dabei, für mich immer für den Notfall. Aber das Schöne ist ja, dass ich Bananen eigentlich gar nicht gerne esse.
Okay, also das heißt, Sie nutzen die Stressbanane. Ich hoffe in dieser Stunde nicht zu viel. Wir begegnen auch all dem, was jetzt vielleicht so ein bisschen problematisch und negativ angeklungen hat, mit deutschem, mit französischem, mit europäischem Esprit. Das ist mein Plan zumindest für diese Radiostunde. Europäische Zukunftsfragen stehen unter anderem auch in Brüssel zur Diskussion heute. Damit fangen wir gleich an. Unter anderem auch, weil London ruft. Labour-Chef Jeremy Corbyn ist in Brüssel. Es hat aber noch einen anderen Grund, warum wir jetzt The Clash spielen mit London Calling. Romy Straßenburg, den erklären Sie uns gleich. Mein Name ist Corbinian Frenzel. Ich wünsche einen guten Tag. London Calling, The Clash. 1979 kam der Titel übrigens raus. Das war das Jahr, in dem Maggie Thatcher in Großbritannien an die Macht kam. Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren, ob das schon der erste Schritt Richtung Brexit war. Aber bevor wir uns darin verlieren, Romy Straßenburg, kleine Erklärung. Sie haben zu Ihrem Buch eine Playlist gemacht. Zu jedem Kapitel ein Song, habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau, ein Song für jeden Protagonisten. Und London Calling ist in der Tat der Song für Freunde, die lange Zeit in London gewohnt haben und jetzt da weggegangen sind aufgrund des Brexits unter anderem. Und es spielt ja auf einer Party und daher die Idee mit kleinen Augenzwinkern, was das Lied angeht, aber der Hintergrund ist in der Tat natürlich traurig. Ich bin oft von Paris nach London gefahren, wunderbar Eurostar.
Durch den Tunnel
und ganz fix da und so. Also die Städte waren so für mich sehr nah beieinander und auch emotional, ne? Und dann Freunde dort leben. Und das mit dem Brexit war schon eine Geschichte, wo ich wirklich geschluckt habe und gesagt habe, was ist da schiefgegangen? Also was haben wir auch verpasst als Generation, die im Prinzip als Erasmus-Studenten Europa sehr positiv wahrgenommen haben, damit jetzt da diese Abspaltung vonstatten geht? Und ich bewege mich natürlich da in einem Milieu, die sehr proeuropäisch eingestellt sind und habe das daher auch nicht so wirklich kommen sehen.
Na, zumal wenn man zwischen Paris und London unterwegs ist und wenn man sich die Zahlen anguckt, London selbst wollte den Brexit ja nicht, die Bevölkerung dort. Ja. Und die Stadt, die man da erlebt, die Menschen, denen man dort begegnet, gerade wenn man im akademischen Umfeld unterwegs ist, da war das wahrscheinlich alles kein Thema. Würden Sie sagen, Sie sind Generation Erasmus?
Ja, wobei ich jetzt persönlich nicht Erasmus gemacht habe, sondern ein Praktikum, also auch Generation Praktikum in Frankreich, wie sie es gehört, und bei einer Zeitung, wie sie es gehört.
Bei welcher?
L'Est Républicain in Nancy.
Okay.
Nahe an Deutschland und wunderschöne Stadt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, was meine Generation angeht, dass wir uns da in so einer Bubble bewegen und letztlich natürlich die Vorteile, die Europa mit sich bringt, sich auf unser Leben niederschlagen und wir sie wirklich auch erlebt haben. Ich habe Freunde, die haben in der Kommission gearbeitet, ne? Und das ist so zwischen Brüssel, Berlin, London, Paris. Da kam uns das alles sehr nah beieinander vor. Und die Tatsache, dass es vielen Leuten gar nicht so geht, also die wirklich nicht, nicht sehen, wo die Europäische Union ihnen Vorteile bringt, das ist jetzt ein Phänomen, was wir bei den Gelbwesten sehen. Mhm. Und ich glaube, da bin ich fast beschämt manchmal, wie wir das aus den Augen verloren haben, ja, also dass wir auch andere zugänglich machen.
Glauben Sie, dass diejenigen, die sich da nicht mitgenommen fühlen, ich sage jetzt mal fühlen, das einfach nicht sehen, weil sie es nicht sehen wollen, weil sie nicht herangeführt wurden, aber eigentlich sehen könnten? Oder anders gefragt, profitieren von diesem Europa, wie Sie es beschreiben, wie Sie es auch gelebt haben bisher? Und ich würde mich da anschließen. Ich bin auch Generation Erasmus, habe sogar 2 Erasmus-Kinder in die Welt gesetzt. Absolut überzeugt. Frag mich aber, okay, vielleicht haben zu wenige davon profitiert. Wirklich ganz handfest.
Ja, also ich glaube, wenn man ein bisschen das Auge dafür geschärft hat, dann sieht man es schon. Also mir geht es immer so, wenn ich irgendwo, ob es jetzt in Polen oder Frankreich ist, in der Provinz unterwegs bin und dann wird da gerade eine Brücke gebaut und man sieht so dieses Label, gefördert von der Europäischen Union.
Kofinanziert von der Europäischen
Union.
Ganz
genau, das hat man öfter. Und man hat den Blick dafür, wenn man weiß, wie die Mechanismen gehen. Ich habe auch viel in Brüssel zu tun gehabt, weil wenn wir in Paris, decken wir das häufig mit ab, weil es auch wieder nur eine Stunde entfernt ist und diese Gipfel erlebt und dieses Technokraten-Brüssel, diese Riesenmaschine, die da besteht und das Papier, was da so täglich bedruckt wird mit Gesetzen und Regelungen. Ich glaube, das ist einmal eine Kommunikationsfrage, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist, aber es gibt natürlich auch ganz handfest das Problem des Abgehängtseins und Länder eben wie Portugal, Griechenland, Italien. Das ist ja nicht nur ein gefühltes Abgehängtsein, so diffus oder so, sondern es ist tatsächlich so. Und natürlich sind offene Grenzen und Liberalisierung und so die globalisierte Welt und der Kapitalismus natürlich auch Gewinn bringt für einige, aber eben nicht für alle. Und die haben wir wirklich aus den Augen verloren und wir müssten sie wieder ins Boot holen und ihnen das Gefühl geben, gebraucht zu werden. Ich glaube nämlich, das ist das Schlimmste, was einer Gesellschaft passieren kann. Und in Frankreich ist das der Fall. Sowohl eine junge Generation als auch eben die Generation, die nicht in Paris lebt, nicht in den urbanen Zentren, wirklich dieses Gefühl, wir sind nur eine Last. Wir haben überhaupt keine Bedeutung mehr und können nichts beitragen zu dieser Gesellschaft.
Während wir beide hier sprechen, sitzt in Brüssel eine Konferenz beisammen. Da ist natürlich, wie könnte es anders sein in Brüssel, Jean-Claude Juncker, der Kommissionspräsident, dabei. Da ist aber unter anderem auch die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die da sprechen wird. Großes Thema Zukunft Europas. Jetzt könnte man fast schon sagen, allein diese Veranstaltungen sind vielleicht schon Teil des Problems, weil man immer irgendwie versucht, plakativ irgendwas auf die Beine zu stellen, was sich vielleicht aus ganz praktischem Leben eher ergeben muss. Aber wir sitzen jetzt hier. Können wir da Botschaften, können Sie da Botschaften hinsenden und sagen, denkt an das, mach das nicht mehr?
Ich glaube, dass wir, die zum Beispiel das Glück haben, schreiben zu können, ja, die das Glück haben, Meinungen mitzugestalten in den Medien oder die Unternehmen leiten und da Möglichkeiten haben. Also alle, die letztendlich eine akademische Elite darstellen, die dort irgendwo sitzt und eben noch profitiert von Europa, die sich wirklich dort an die eigene Nase fassen und sagen, okay, was können wir tun, ganz konkret, was für Stellen können wir schaffen, auch bei Redaktionen zu sagen, warum kommen nicht Journalisten zum Beispiel aus anderen Ländern hier zu Ihnen und arbeiten hier mal 2-3 Wochen und schärfen den Blick für europäische Themen. Also ich sehe das so ein bisschen so, in Brüssel werden ja Anker ausgeworfen, es werden Dinge entschieden, die sich auswirken in den einzelnen Ländern, in Europa, in den Regionen bis hin zum kleinsten Dorf. Und wir Journalisten, aber eben auch andere Unternehmer etc. sollten dort mal hingehen und schauen, was passiert vor Ort, wenn das und das in Brüssel entschieden wird, wirklich mit den Leuten? Wie gestaltet sich die Lebensrealität dann? Und da sind ja die Gelbwesten das beste Beispiel. Also ich will eine Ökosteuer beschließen und Benzin teurer machen und denk einfach nicht daran, dass der in der Provinz lebt, gar keine Alternative hat zum Auto. Da kommt der Bus nur einmal. Und wenn er zu einem Vorstellungsgespräch fahren will in der nächstgrößeren Stadt, weil er soll ja flexibel sein und sich anpassen und sich umschulen lassen, dann kommt da nur einmal der Bus und wenn er den verpasst, dann ist es schlecht.
Mhm. Man könnte eigentlich denken, dass man solche Überlegungen fast sogar aus einer Regierungszentrale aus anstellen kann und dann zu solchen Ergebnissen kommt. Aber möglicherweise oder offensichtlich, wir haben es ja gesehen, hat das nicht funktioniert.
Es hat insofern auch nicht funktioniert, weil das Demokratieproblem existiert in Europa und das Parlament immer noch diesen, ja, das Schattendasein führt. Also wir sehen es jetzt bei den Europawahlen. Meine und ihre Erasmus-Generation ruft dazu auf, in den sozialen Netzwerken geht wählen, macht das und so. Aber auch da, glaube ich, kommt es vielen so vor, dass die Zusammensetzung dieses Europaparlaments letztlich nichts ändert an der grundsätzlichen Politik, die dann sowieso von den Staats- und Regierungschefs gemacht wird. Und dazu sagen, auch nochmal hervorzuheben, wisst ihr, was da passiert? Das ist wirklich auch weltweit einzigartig. Ich habe Journalistenschüler, die zum Teil mal nach Paris kommen, aus den USA, aus Asien etc. Denen habe ich die Sache erzählt mit den Strohhalmen und dem Plastikverbot in Europa. Mhm. Und viele Freunde hier haben gesagt, das ist so ein Pipifax, hätte man längst machen sollen. Und da haben die mich angeguckt, ja, und die aus Amerika und gesagt, wie großartig ist das denn? Ist ja für uns völlig unvorstellbar, dass sich da Leute einigen darauf und das voranbringen. Also wir müssen auch mal sehen, dass diese kleinen Schritte, was wir Europa immer so vorwerfen, ihr denkt nicht im Großen, aber dass die auch unsere Werte und unseren Alltag letztendlich mitprägen. Und das ist schön, da können wir auch stolz drauf sein.
Das können wir auf jeden Fall, aber wir müssen auch über Probleme reden. Und Europa steht ganz konkret vor einer Herausforderung, zum Beispiel, wenn es um die Pressefreiheit geht. Unser Thema gleich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Heute vor einem Jahr wurden sie ermordet. Der slowakische Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuznirova. Eine Tat, die damals im Land selbst, wie auch in der ganzen EU, große Aufmerksamkeit bekam, weil sie sicher mehr war als nur ein individuelles Verbrechen, sondern ein Angriff auf die Pressefreiheit insgesamt. Die Ermittlungen laufen immer noch, aber es hat, das ist die Einschätzung unseres Slowakei-Korrespondenten Peter Lange, das Land insgesamt verändert.
Also wenn Journalisten mundtot gemacht werden sollten, dann hat man mit dieser Tat, mit diesem Verbrechen genau das Gegenteil erreicht. Es gibt nahezu jeden Tag Informationen in der Presse über Einzelheiten der Ermittlungen, auch dank eines sehr weitreichenden Informationsfreiheitsgesetzes, das den Journalisten gute Möglichkeiten gibt, an offizielle Unterlagen ranzukommen.
Das ist die Einschätzung unseres Korrespondenten heute Morgen hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Kritisch fällt die Bewertung von Reporter ohne Grenzen aus, mit Blick auf die Slowakei, aber auch auf die EU insgesamt. Die Einschüchterung von Journalisten nehmen insgesamt zu, ist da die zentrale Aussage. Die Journalistin Romy Straßenburg ist mein Gast heute, Journalistin in Paris, die Sie ja auch selbst sehr nah erlebt haben, welche Folgen ein Angriff auf die Presse hat. Sie waren Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von Charlie Hebdo nach dem Anschlag auf die Redaktion im Januar 2015. Und das heißt wahrscheinlich unter sehr speziellen Arbeitsbedingungen.
Ja, absolut. Also das ist schon eine Sache, wo man sich jeden Tag fragt, was die Pressefreiheit hier für einen Preis kostet. In Frankreich war das ja auch so das erste große Attentat und hat deswegen ganz viele Leute in ihren Grundfesten erschüttert. Der Titel Adieu Liberté hat da nochmal eine ganz spezielle Bedeutung, weil dieses Freiheitsgefühl, was ich auch immer mit Frankreich verbunden habe, dieses Savoir-vivre und das ist durch Charlie Hebdo eben auch bei mir erschüttert worden. Mhm. Und da war ja noch nicht abzusehen, dass ich dann selber mal Teil der Redaktion sein werde. Und ich habe ehrlich gesagt relativ schnell versucht, als das losging, da nicht ständig nun drüber nachzudenken, wie schwer traumatisiert auch meine Kollegen sind und was die erlebt haben. Aber es ist nahezu bizarr, wenn man letztlich jeden Tag bei seiner Arbeit Waffen sieht, jeden Tag Polizisten um sich hat, wenn man weiß, es ist ein Ort, den eigentlich keiner kennt, den man auch nicht preisgeben darf und so weiter.
Sie selbst haben unter Pseudonym gearbeitet und geschrieben, veröffentlicht, ja.
Genau, also das sind einfach Sachen, die man sich, ich glaube, vor Jahren in der EU, ja, also in Frankreich, hätte überhaupt nicht vorstellen können in seinen schlimmsten Träumen. Und also wie schnell man sich auch daran dann gewöhnt hat, ist ja wirklich sehr traurig und bezeichnend auch dafür, in was für einer Zeit wir leben, also welche Probleme da herrschen. Und meine, natürlich gibt es dann auch so abwegige Geschichten, wo dann Leute in Verschwörungstheorien verfallen, ja, aber ich glaube, grundsätzlich ist es klar geworden, und das haben mir auch viele deutsche Kollegen gesagt, dass man nochmal neu darüber nachdenken muss, wie man, also zu was man bereit ist, auch an seiner eigenen Freiheit einzuschränken, um diesen Beruf zu machen.
Mhm. Hatten Sie denn Angst? Ja. Also gab es so Momente der Angst?
Ja, schon. Ich glaube, das hat sich am ehesten erst danach gezeigt, als so dann alles abfiel. Wir haben ja das Abenteuer auch im Guten, aber eben dann beendet, weil es so schon eine anstrengende Geschichte war und die Franzosen sehr mit sich befasst zu dem Zeitpunkt, da waren die Wahlen und so. Und die Angst ist mir danach erst bewusst geworden, als das weggefallen ist. Also als ich gemerkt habe, oh ja, stimmt, das ist jetzt hier eigentlich normal, dass man nicht jeden Tag unter Polizeischutz steht und da diesen ganzen Druck dann irgendwie empfindet, der ist dann abgefallen. Und dann habe ich gemerkt, ja doch, aber es muss auch dazu gesagt werden, es wird ja zu einem Job auch. Wenn man jeden Tag dann einfach diese Zeitung machen muss, dann ist man so drin, dass man die Angst auch dadurch ein bisschen zur Seite schieben kann.
Aber ist das eine Situation, die dann auch Auswirkungen auf den Job hat, wie man ihn macht? Also dass man zum Beispiel überlegt, wir wissen ja bei Charlie Hebdo, einer der Auslöser war eben sicherlich eine Serie von Karikaturen, aber eben eine Mohammed-Karikatur vor allem, wo man sich dann ja schon fragen kann, wenn ich sowas mache, wenn ich entscheide, das zu veröffentlichen, wenn ich es nicht tue, setze ich mich auch geringerem Risiko aus.
Absolut. Und da habe ich immer sehr großen Respekt vor den französischen Kollegen gehabt. Man muss sich das vorstellen, am Montag, wenn der Redaktionsschluss ist, dann hängen da Dutzende Zeichnungen an der Wand und es wird diskutiert, was ist die Titelseite, welches nehmen wir rein, welches nehmen wir nicht rein. Und es gibt natürlich auch wirklich Zeichnungen, von denen man weiß, die werden jetzt wieder sehr viel Aufmerksamkeit möglicherweise erregen. Und da gibt es dann auch in der Redaktion unterschiedliche Haltungen. Also die einen, die sagen, es wird von uns erwartet, wir können uns hier nicht klein machen. Natürlich bringen wir die Zeichnung, auch wenn sie provoziert, auch wenn wir vielleicht wieder Hassbotschaften bekommen oder bis hin zu Morddrohungen und so weiter und damit uns wieder einer Gefahr aussetzen oder die Gefahr weiterhin da bleibt. Und in anderen Momenten war es eben andersrum. Also dass man gesagt hat, kommt, wir haben ja auch irgendwie eine Verantwortung für die Kollegen, wir bringen das jetzt nicht, das ist eine Provokation, die jetzt in dem Moment, in dem Kontext einfach nicht angebracht ist. Das heißt, sich mundtot machen zu lassen, einerseits also dagegen zu kämpfen und auf der anderen Seite eben weiterhin präsent bleiben und einfach diese Kultur, die ja auch in Frankreich sehr verankert ist, diese Karikaturenkultur und dieser doch derbe Humor, da zu sagen, das machen wir weiter, da schauen wir auch, wie die Rezeption irgendwie stattfindet. Und ich glaube, die junge Generation, die jetzt sozusagen aufgewachsen ist und von dem Charlie-Attentat gehört hat, schaut dann auch da nochmal anders drauf und wird das nochmal anders begleiten. Vielleicht ändert sich dadurch auch das Verhältnis der französischen Künstler zu dem Medium Zeichnung, Karikatur. Mhm.
Über dieses Frankreich, das ja nicht nur den Anschlag auf Charlie Hebdo erlebt hat, sondern eine ganze Reihe von Anschlägen, sprechen wir gleich ausführlicher. Nach einem Titel, der sich auf der Playlist zu Ihrem Buch findet, Romy Straßenburg, bei dem man wirklich an vieles denkt, aber nicht unbedingt an Frankreich. Du hast den Farbfilm vergessen. Nina Hagen war das.
Da habe ich schon einige französische Freunde zu großen Nina Hagen-Fans mitgemacht, ja, die auf der Party das großartig fanden, da abgetanzt haben.
Okay. Ich wollte eigentlich auch erstmal Danke sagen, liebe Romy Straßenburg, dass wir das hier dank Ihres Besuches spielen könnten. Denn sonst hätten wir das wahrscheinlich nicht ins Programm genommen. Und Sie haben es, wie gesagt, auf Ihrer Playlist zu dem Buch Adieu Liberté, in dem es um Frankreich geht. Und ich glaube, es gibt auch irgendwo im Inhaltsverzeichnis so ein kleines Stichwort, was Frankreich und die DDR gemeinsam haben. Vielleicht liegt darin die Erklärung?
Absolut. Also zum einen natürlich liegt die Erklärung an meiner Herkunft. Ne? Also Marzahn, noch die ersten paar Lebensjahre, 83 geboren. Ganz genau. Also noch das so mitgenommen, aber vor allem geprägt natürlich durch die Eltern und deren Erzählungen und deren Erinnerungen. Also das eigene Erleben war natürlich sehr gering, aber es ist schon relativ präsent, sowohl bei meinen Eltern als auch im Freundeskreis, weil es das Leben unserer Eltern einfach extrem durcheinander gewürfelt hat und bei vielen so, dass ein wirklich einen Bruch ergeben hat. Das versuche ich den französischen Freunden schon so zu erzählen. Die haben oft, wenn sie aus dem linken Milieu kommen, ein grundsätzliches Interesse an der DDR, recht witzigerweise, weil wenn die Eltern zum Beispiel Parti Socialist oder Kommunist waren, dann gab es schon einige, wo die Eltern auch sogar in der DDR im Ferienlager waren. Also das ist ein bisschen absurd. Ich meine, wir konnten da nicht weg und die Franzosen, also aus einem gewissen Milieu, die sind da hingekommen. Und heutzutage denke ich, dass es Parallelen gibt, zum Beispiel bei der Rolle der Frau, also der inwieweit die Frau dort Karriere und Beruf, Karriere und Familie zusammenbringen kann, was die Kinderbetreuung angeht, was so eine gewisse Vorstellungen, Selbstverständlichkeit angeht, ja, also für Frauen auch im Berufsleben. Und natürlich gibt es die Parti Socialiste, ist ja für Deutsche immer befremdlich, dass die Sozialisten heißen und man denkt sich so, was ist da los? Die sind natürlich, gehen natürlich mehr in die Richtung SPD, ja, aus deutscher Sicht.
Sozialdemokratische, ja, genau.
Aber die linke Kultur und auch jetzt gerade wieder eben durch die letzten Präsidentschaftswahlen, wo es nochmal so eine Art Aufwind gab für die Linke und auch als Gegenstück zu der Politik Macrons, die ja alles andere ist als links, hat dann nochmal so eine Dynamik angenommen und das ist dann mit der DDR zumindest, wenn auch nicht vergleichbar, aber es gibt gewisse Punkte, wo man mal so reinpicken kann und sagen kann, ah, okay, und trotzdem muss ich den Franzosen öfter mal so den Kopf waschen, weil die haben dann so ein Goodbye-Lenin-Bild von der DDR, so kleine Puppenstube lustig und so.
Und dann alles irgendwie
richtig und dann
nicht gefährlich, idyllisch.
Absolut. Und dann muss ich eben sagen, also mit der Liberté war es auch nicht so weit hergeholt. Und gerade deswegen hat es mich ja begeistert und begeistert auch meine Familie nach wie vor in Frankreich leben zu können und dieses Europa zu haben, wo man sich bewegt, ohne Grenzen. Und umso schockierender ist es für mich natürlich, wenn jetzt wieder Grenzen dazu kommt.
Sie schreiben ja, genau, das ist der Titel, Adieu, Liberté, also diese Freiheit, die Sie da so positiv beschreiben, ist in irgendeiner Form in Gefahr, wie mein Frankreich verschwand. Sie haben ja gerade schon gesagt, die Betonung liegt da auch auf mein, aber es ist ja offenbar nicht nur was verschwunden für Sie, oder?
Nein, die Unbeschwertheit, denke ich, gerade in der Stadt Paris, also wir hatten auch in Nizza oder in Straßburg die Attentate, aber in Paris, wenn jetzt Freunde auch kommen, die sind dann immer extrem geschockt, wie viele Soldaten dort ja mit Maschinengewehren in den Straßen patrouillieren. Das ist ja für Deutschland zumal wirklich relativ unvorstellbar. Und da haben wir uns ja recht schnell dran gewöhnt. Die gehen trotzdem weiter auf die Café-Terrassen. Also Paris ist eine Stadt, die auch sehr viel draußen lebt. Die Wohnungen sind sehr klein oft und es gibt dieses bisschen Show-off, die Boulevards, dass man da eben draußen sitzt und parliert und diskutiert und so weiter. Und da aber muss man schon sagen, merkt man, wie das auf einen wirkt, auch das, was passiert ist in den letzten Jahren. Und ich gebe auch zu, wie absurd man sich selber vorkommt, dass man, wenn man in ein Café geht, sich so überlegt, sitze ich da jetzt am Fenster, weil wenn da jemand anhalten würde und da würde was passieren, ich setze mich da einer Gefahr aus. Und das in 2015 mitten in Europa, in der französischen Hauptstadt, man solche Gedanken hat in seinem Alltag, zu sagen, es könnte hier immer was passieren, hat in der Gesellschaft auch so ein Misstrauen erzeugt.
Aber hat das auch wieder nachgelassen, würden Sie sagen? Also was Sie beschreiben, bezieht sich ja auch vor allem auf die Monate, auf die Zeit direkt nach dem 13. November, diese verheerenden, schrecklichen Anschläge auf Bataclan und eben andere Orte in Paris. Haben Sie den Eindruck, die Entspanntheit zieht so langsam wieder ein?
Ja, also
das Vergessen?
Ja, der Pariser an sich ist ja auch in gewisser Weise so ein bisschen borniert und der geht dann auch wieder ins Restaurant. Also es halt nach, denke ich, aber es hat natürlich auch wieder extrem abgenommen und es ist eine Normalität auch relativ schnell wieder eingekehrt. Und trotzdem, glaube ich, können wir vielleicht heute noch gar nicht absehen, wie uns das nachhaltig geprägt hat. Und auch meine Generation, also ich habe schon von vielen Freunden auch gehört, die nicht mehr ins Bataclan gehen, die es einfach nicht können. Und ich glaube, in einigen Jahren erst, wenn wir mal so zur Ruhe kommen und auf diese Zeit zurückblicken, was auch immer bis dahin passiert, werden wir uns nochmal bewusst werden, was das eigentlich in uns gemacht hat, was es mit uns gemacht hat. Ja.
Ich mache jetzt nochmal den Sprung zu einem Mann, bei dem ich jetzt schon rausgehört habe, dass Sie nicht so begeistert sind, wie eigentlich größte Teile der deutschen Öffentlichkeit, würde ich sagen, wenn wir über Emmanuel Macron sprechen, der ja so etwas war, zumindest auch in der Wahrnehmung hier, wie ein Hoffnungsträger, dass man aus dieser Tristesse, aus dieser Selbstverunsicherung ein Stück weit wieder rauskommt. Jetzt nicken Sie noch bei der Beschreibung, aber wahrscheinlich nicht.
Also ich muss zugeben, also ich hatte da wirklich so Gänsehautgefühl, weil ich war am Wahlabend dann am Louvre und dann kam er mit der Europahymne da einmarschiert. Das war ein absolutes Novum, dass da nicht die französische Marseillaise gespielt wurde, sondern die Europahymne. Und das gab mir schon so ein Gefühl, da fühlte ich mich ja direkt selber auch mit angesprochen, dachte, hey, ja, da passiert jetzt was in Europa. Und konnte dann auch dieses Interesse verstehen, weil, ja gut, bei Merkel dieses etwas doch verbrauchte, so wie später auch die Nationalmannschaft und Frankreich wurde Weltmeister, da hat man doch so eine Dynamik gespürt und dachte, vielleicht funktioniert das jetzt. Also vielleicht kommt jetzt der Umschwung und wir haben Sarkozy jetzt nicht geschafft und Hollande hat es nicht geschafft und jetzt kommt er da und irgendwie, ja, mit seiner Bewegung und eine Bewegung hat auch sowas, ne? Also Tokotronic früher, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, genau. das hatte schon so einen gewissen Charme, ne? Aber als er dann, und das war, glaube ich, sein größter Fehler, als er dann einmal im Élysée war, hat er diese Horizontalität eigentlich, die er vorher auch so ausgestrahlt hatte, so kommen wir jetzt gemeinsam, sofort vergessen und wurde wieder so ein Präsident von oben herab, sowohl in seiner Art Politik zu machen, als auch, und das ist ja das eigentlich Schlimme, an seiner Art zu kommunizieren. Also er spricht mitunter wie ein Chef von einem Start-up-Unternehmen und jetzt wieder ein Liedermacher, Fanny van Dannen hat ein schönes Lied, das heißt, baut kleine geile Firmen auf. Und das Lied...
Das haben wir jetzt nicht in der Liste.
Ja, Mist, das hat nicht mehr aufgepasst. Aber so geht es natürlich nicht. Also nicht jeder in der Provinz auch oder in der Banlieue, der mit ganz anderen Voraussetzungen als so ein Macron ins Leben startet, kann hier irgendwie Unternehmer werden und ein Start-up machen und dann wird es schon irgendwie. Also der Staat hat da auch eine Rolle und den Leuten zu erzählen, wir müssen hier alles deregulieren, wir müssen die öffentlichen Ausgaben senken, wir müssen hier überall sparen und dann aber alle zusammen und flexibel und alle sprechen Englisch. Das ist ja ein Hohn in den Ohren dieser Leute und eben gerade deswegen, obwohl ich es nicht habe kommen sehen, die Gelbwestenbewegung, hätte es uns eigentlich nicht überraschen dürfen.
Sagt Romy Straßenburg, Autorin von Adieu Liberté, das Buch, das morgen im Ullstein Verlag erscheint. Ein Thema, das diesen Tag bestimmt, ist ein großes, weil es nämlich im Grunde um die Fehlbarkeit einer unfehlbaren Institution geht. Eine Institution, die das selbst auf die Bühne holt. Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Der Papst hat heute erstmals Bischöfe und andere katholische Würdenträger aus aller Welt in den Vatikan beordert. 4 Tage lang will man da darüber sprechen, wie das Problem der weit verbreiteten sexuellen Übergriffe durch Geistliche in den Griff zu kriegen ist. Romy Straßenburg ist mein Gast heute, Journalistin und Autorin in Paris, frühere Chefredakteurin der deutschen Charlie Hebdo. Meine Kollegin im Deutschlandfunk hat heute Morgen die Frage gestellt, ob die katholische Kirche ein besonders gefährlicher Ort für Kinder ist. Da bin ich erstmal kurz zusammengezuckt, weil ich finde, das ist eine ziemlich harte Frage, aber wahrscheinlich eine berechtigte.
Ich kann aus persönlicher Erfahrung leider recht wenig dazu sagen. Mit Osteltern haben wir natürlich und zumal in Berlin und so weiter mit der katholischen Kirche nicht so viel zu tun gehabt. In Frankreich kam ich dann schon ein bisschen mehr damit in Berührung, weil das Land nach wie vor katholisch geprägt ist. Vielleicht nicht unbedingt in der Praxis für Leute, die jetzt so wie ich Mitte 30 sind, aber die katholische Kirche hat da schon einen großen Einfluss. Und dann gehört dazu auch, dass es eben ein sehr nach wie vor elitäres Bildungssystem gibt und die katholische Kirche viele Schulen, Privatschulen betreibt. Und für gewisse Lebensbiografien spielt es eine Rolle, auf solch einer Schule gewesen zu sein. Und jetzt muss man sich vorstellen, jemand, der auf so einer katholischen Privatschule war als Kind, dem da vielleicht schlimme Dinge passiert sind, kommt aber logischerweise nachher ins elitäre System und ist vielleicht eben auch in den politischen oder kulturellen Eliten vertreten und damit nochmal ganz anders exponiert. Und diese Omerta, die da herrscht, ist eigentlich aufgebrochen vor 2-3 Jahren, als jemand aus dem Innenministerium dort seine Geschichte offenbar gemacht hat. Die hing dann mit dem Bischof von Lyon zusammen, Barbarin, der da Fälle gedeckt hat von Kindesmissbrauch. Und da war es eben so, dass uns klar war, wenn da jemand aus dem Ministerium betroffen ist, dann spielt es eine Rolle, dass der diesen Lebensweg mit dem doch elitären Bildungssystem der katholischen Kirche durchlaufen hat und jetzt da in einer Position ist, wo er möglicherweise noch mehr diese Omerta, dieses Schweigegesetz da verspürt. Und insofern glaube ich, dass in einem zentralistischen, doch sehr elitär geprägten Land die katholische Kirche nochmal anders eingebettet ist. Aber
ich hätte jetzt mit Blick auf Frankreich immer gedacht, und das war lange Zeit auch mein Wunschgedanke für unser Land, für Deutschland, die Laïcité, also diese klare Trennung von Kirche und Staat, von den Institutionen, führt auch da in gewisser Weise zu einer Art besseren Klarheit. Wer ist wo, wer hat welchen Einfluss? Aber die katholische Kirche hat schon trotz dieser Trennung einen sehr starken Einfluss.
Hat sie. Ich bin in der Tat auch immer großer Fan der Laïcität geworden und habe immer gedacht, also gerade jetzt, im Kontext und dem gesellschaftlichen Wandel für Deutschland wäre es auf jeden Fall eine Überlegung, nicht das Französische eins zu eins zu übernehmen, aber vielleicht ein deutsches Modell der Trennung von Staat und Kirche zu entwickeln. Allerdings der Einfluss der katholischen Kirche, der besteht ja dann auch vor allen Dingen darin, dass sie eigentlich offiziell nicht finanziert werden darf vom Staat. Und wenn man dann genauer hinschaut, das habe ich mal mit einem Kollegen in einer Doku gemacht, dann sieht man, wie doch durch Steuerreduzierungen, durch Schenkungen und so weiter die katholische Kirche trotzdem irgendwo mitfinanziert wird und letztlich auch damit Spracherecht hat. Also es gibt Lourdes, es gibt die Bischofskonferenz, da reicht das, einmal mitgemacht zu haben, da sieht man schon diese Macht. Allerdings, und das ist ein sehr interessanter Faktor, ist die katholische Kirche in Frankreich total verarmt im Vergleich zu Deutschland. Also es gibt keine Kirchensteuer und es gibt Projekte, wo die Priester da auf die Dächer der Kirchen Solaranlagen raufbauen und ähnliches. Es gibt sogar eine Band, die durch den CD-Verkauf von Priestern wieder Geld macht. Also die haben ein bisschen andere Probleme, aber der Einfluss, ich glaube, eher so auf die Werte, wir haben es bei der Demo, bei der Ehe für alle gesehen, der Einfluss so auf moralischer Ebene, der ist noch da auf jeden Fall.
Und alle Kirchen gemeinsam, die katholischen in der Welt, haben das gemeinsame Problem des Kindesmissbrauchs. Sie haben den Fall in Lyon erwähnt. Im Vatikan wird ab heute 4 Tage lang darüber geredet und darüber beraten, wie die Kirche diesem Problem Herr werden kann. Wie man sich fortbewegt, das ist ja auch so ein bisschen eine Typfrage, Romy Straßenburg. Eigenes Auto schließe ich mal aus für Paris, ist wahrscheinlich nicht effizient.
Ja, gut. Ist überhaupt nicht empfehlenswert.
Dann bleibt natürlich noch Metro, Fahrrad, Taxi.
Ja, Roller hatte ich auch eine Zeit lang, also so ein Motorroller. Jetzt ist gerade diese Elektroroller total im Kommen, die stehen überall rum. Also
die man ausleihen kann.
Genau, Sharing. Vor allem da, wo ich wohne, am Père Lachaise, am Friedhof, da geht es ja auch noch wirklich nach oben. Also da ist man froh, wenn so Elektro. Es gab dieses Fahrradleihsystem, oder es gibt es immer noch, das Velib. Es wurde gerade komplett irgendwie erneuert, der Fuhrpark. Die sind natürlich auch toll und ein eigenes Fahrrad habe ich auch.
Okay. Ja. Gut, die armen Taxifahrer, vor diesem Hintergrund frage ich, die kriegen natürlich durch all das, was Sie da gerade auch beschrieben haben, Konkurrenz. Und das gilt nicht nur für Paris, das gilt auch für Deutschland. Deswegen gibt es heute eine große Demonstration von Taxifahrern vorm Verkehrsministerium, das nämlich liberalisieren möchte. Das nämlich zum Beispiel Diensten wie Uber den Service erleichtern möchte, aber auch zum Beispiel diesen ganzen Pool-Ideen, also dass man sich per Smartphone im Prinzip auf gemeinsame Fahrzeuge einigt. Sie haben die Rolle erwähnt. Was sagen Sie? Bisschen mehr Laissez-faire, bisschen mehr Wettbewerb kann nicht schaden?
Ich bin da sehr gespalten, denn ich weiß ja, wie bequem man mittlerweile geworden ist. Also gerade was Uber angeht, ist das Schöne ja daran, wenn man reist, man kann sich verlassen, man hat die gleiche App, man sieht dann sofort den Preis und das gibt einem so ein Gefühl von Sicherheit und man ist dann irgendwo und kann da gleich wieder loslegen. Aber, und das ist natürlich das, wo ich wieder sage, es gibt einfach auch einen Bedarf, Regeln zu setzen und Leute zu schützen. Ich meine, so eine Taxilizenz in Deutschland wird es nicht anders sein als in Frankreich, ist eine Rieseninvestition, da verschulden sich Leute dafür. Die müssen da wirklich eine Prüfung machen etc. Und dann kommen andere Leute an und sagen, so, jetzt sind wir hier und wir machen euch jetzt Konkurrenz. Und insofern, ich meine, das ist ja die Rolle des Staates, dafür haben wir ihn, dass er Regeln gibt, Menschen schützt. Und es ist einfach die Schwierigkeit bei diesen global agierenden Unternehmen, wie macht man das? Frankreich hat ja da schon auch eine Kultur des Aufstandes. Also die haben richtig Rabatz gemacht, die Taxifahrer. Also da brannten Autos und Überfahrer wurden beschimpft und so weiter. Also da rechne ich jetzt heute nicht mit in Berlin, aber das kann ich mir nachher mal anschauen, beim Vorbeifahren. Ich denke aber, dass
vielleicht ziehen die dann schon Gelbwesten an.
Das wäre möglich. Ja, die haben die auch im Auto hier in Deutschland.
Ist ja verpflichtend, europäische Regelung.
Richtig. Ja. Da haben wir Europa wieder. Nein, also ich denke, dass da doch Schutz bestehen muss, beziehungsweise dann auch die Bedingungen für die Taxifahrer die traditionell Taxifahren vereinfacht werden müssten und wieso nicht auch eine europaübergreifende App, die die Taxiunternehmen zusammen betreiben, denn dann hätten wir diesen Faktor der Wiedererkennbarkeit und das funktioniert auch im anderen Land, wenn ich reise. Also da vielleicht ein bisschen mehr Support für die einen, die sich jetzt da abgehängt fühlen, wir sind wieder beim Abgehängtsein, und ein bisschen mehr Kontrolle und mehr Auflagen. Und ich finde es eben doch wieder erschreckend, wie meine Generation und die 10 Jahre jüngeren überhaupt nicht mehr diesen Arbeitsschutz, diese Gewerkschaft, Tarife und so weiter im Kopf haben. Also das ist so aus unserem Bewusstsein raus. Und ich finde, das muss viel mehr thematisiert werden, unter welchen Arbeitsbedingungen wir heutzutage gewisse Leute arbeiten. Wir kommen aus dem Club nachts, wir bestellen uns einen Burger, aber den muss ja auch irgendjemand liefern. Bei Deliveroo oder Uber Eats und so weiter. Ne?
Also bevor man dann mit Uber nach Hause fährt.
Ja, ganz genau.
Dromi Straßenburg, Autorin von Adieu Liberté. Eine letzte Frage habe ich zu ihrem Buch. Wieso flößt Ihnen Uli Wickert Angst ein?
Ja, weil Uli Wickert natürlich Frankreich auf eine Art und Weise kennt, die man mit Mitte 30 in meiner Situation absolut nicht kennen kann. Und deswegen flößt er mir Angst ein, weil man hat ja ein bisschen Leben geprobt, ein bisschen Journalistin gespielt und da kann man leider sein Buch noch nicht nennen, Leben wie Gott in Frankreich.
Wir laden Sie wieder ein, spätestens dann aber auch gerne nochmal vorher. Rumi Straßenburg, vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Merci.
Mein Name ist Corbinian Frenzel. Tschüss.